fehlen, dass ich glücklich bin, sagt die junge Frau zu ihrem Papa. Der Vater hat sich vorher daran erinnert, denk darüber nach, beachte, was Gottes Wille ist. Und ihre Antwort war, Gott will, dass ich glücklich bin. Als meine Frau die Worte gehört hat, ist sie fast explodiert. Also meine Frau, die ist ziemlich ruhig, wie ein schlummernder Vulkan, aber da wäre der Vulkan fast ausgebrochen. Also wir haben zusammen einen Film angeschaut, der heißt, Wie schön ist es mit dir? Es ist kein christlicher Film, aber der sieht fast christlich aus. Also der Autor von dem Film oder von dem Drehbuch, der schreibt immer so über so christliche Themen und die werden dann auch verfilmt, weil sie sehr gut ankommen. Und wir haben einen Teil von unserer Jugendgruppe von der Gemeinde zu uns eingeladen, 5 junge Frauen, um den Film zu gucken. Da geht es über die Beziehung zwischen einem Mädchen, einer jungen Frau und einem jungen Mann. Und das Mädchen verliebt sich in den jungen Mann und er in sie und so weiter. Und der Vater ermahnt dann irgendwann seine Tochter und sagt ihr, du, sei vorsichtig, achte darauf, was der Herr von dir will. Und sie sagt, der Herr will, dass ich glücklich bin. Und da ist meine Frau fast explodiert. Weil das ist eine Lüge. Und jetzt ist die Frage an dich, hättest du diese Lüge erkannt? In einem christlichen Film? Auf einer Konferenz hat ein berühmter Bibellehrer, Harry Ironside, gesprochen. Und er wurde nach der Konferenz von seiner Schwester gefragt, aber Dr. Ironside, glauben Sie denn nicht, dass Gott Liebe ist? Und dann hat er gesagt, wenn Sie mich so fragen, nein. Gottes Gnade und Gottes Liebe und Gottes Wille für uns, dass wir glücklich sind, die werden total verdreht. Und es ist nicht neu. Es geht schon sehr lange so zu und es wird auch nicht aufhören, bis der Herr wiederkommt. Lesen wir dazu im Judasbrief. Judasbrief, Vers 1 bis 4. Der Judasbrief hat nur ein Kapitel, das ist super, weil da kann ich die Kapitel nicht verwechseln. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, den Gott, dem Vater geliebten und in Christo Jesu bewahrten, Berufung. Barmherzigkeit und Friede und Liebe sei euch vermehrt. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht aufgezeichnet waren, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebietern und Herrn Jesus Christus verleugnen. Judas warnt davor und er sagt, das sind Leute, die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Das ist ja gewaltig. Also, die Gnade Gottes, die ist so groß, dass man sie in Ausschweifung verkehren kann. Und Judas, der schreibt darüber. Eigentlich hat er sich ja ein ganz anderes Thema vorgenommen. Er wollte über unser gemeinsames Heil schreiben. Aber er hat gesagt, nein, es gibt ein wichtigeres Thema, über das ich schreiben muss. Und das, was die Lindy und ich erlebt haben bei dem Film und viele Leute heute hören und beeinflusst, das ist in unserem Denken drin. Darüber hat der Judas schon geschrieben. Das hat schon zur Zeit der Apostel angefangen. Das Evangelium, das ist einfach ein wunderbares Evangelium. ein Evangelium der Gnade. Unser Gott ist ein Gott der Gnade. Also wir haben einen Gott, der uns nicht das gibt, was wir verdient haben, sondern wir bekommen das, was wir nicht verdient haben. Wir bekommen nicht das Gericht, sondern wir bekommen wunderbare Geschenke von unserem Gott. Und es hätte mich ehrlich gesagt schon interessiert, was Judas darüber schreibt. Er wollte eigentlich darüber schreiben, was unser gemeinsames Heil bedeutet. Das sehen wir hier in Vers 3. Indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben. Judas, unser gemeinsames Heil, das meint, du gehörst da auch dazu. Wann hast du dich überhaupt bekehrt? Also, was ich mich erinnere, in Markus 3, da hast du gedacht, dein Bruder, also der Herr Jesus, der ist verrückt. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Da warst du doch mit deiner Mutter und deinen Brüdern unterwegs und wolltest ihn einfangen, damit eure Familie sich nicht blamiert. Was würde der Judas dann auch sagen? In Johannes 7 lesen wir, wie die Brüder den Herrn Jesus aufgezogen haben. Und sagt er, komm, also, wenn du wirklich der Messias bist, dann beweis es halt. Dann sei nicht immer hier nur in der Provinz in Nazareth und so, sondern geh mal rauf nach Jerusalem, wo die Leute sich auskennen und mach mal dort deine Zeilen und halt ein paar Reden und so. Also, dann wird sich schon rausstellen, dass du eigentlich nicht der Messias bist. Wann hat sich dieser Mann eigentlich bekehrt, dass er sagen kann, ich wollte über unser gemeinsames Heil schreiben? Also, er war nicht so begeistert von dem Anspruch seines Bruders oder Halbbruders, der Messias zu sein. Aber er hat sich bekehrt. Vielleicht erst nach dem Tod oder nach der Auferstehung von Herrn Jesus. Und stellt euch das mal vor. Ihm sind die Augen aufgegangen und er hat gesehen, wer er ist. Er war total auf dem falschen Weg. Er ist mit dem Retter der Welt aufgewachsen und hat immer gedacht, was will denn der? Denkt er, er ist was Besseres wie ich? Aber irgendwann ist er umgekehrt. Er ist ein Mann voll Geistes geworden. Also ich hätte schon gern gehört, was er über unser gemeinsames Heil zu schreiben hat. Also das ist eigentlich was, was so wunderbar ist, dass die Engel mit Staunen dastehen und ihren Mund verschließen. Petrus sagt, die Engel hätten sich so gewünscht, mehr darüber zu wissen. Sie begehren, in diese Sache Einblick zu haben, aber sie werden es nie verstehen. Die Engel werden nie verstehen, wie das ist, wenn jemand sagt, meine Sünden sind vergeben. Kannst du das sagen? Die Engel hören das. Aber sie können es nie erleben. Das ist doch interessant. Diese mächtigen Wesen, die so viel wissen, die so einen Einblick haben, die bei der Schöpfung dabei waren und gejubelt haben, als Gott es alles gemacht hat, diese mächtigen Wesen beneiden dich fast, weil du etwas erlebt hast, was sie nicht kennen. Du hast dadurch ein großes Potenzial. Und die Frage ist, wirst du da was draus machen? Du hast dadurch ungeahnte Möglichkeiten, die sich auswirken können über die nächsten 5 Minuten, was sage ich 5 Minuten, 5 Stunden, 5 Tage, 5, ah, die können sich auswirken bis zum Ende von deinem Leben. Nein, es ist völlig untertrieben. Das Potenzial, das der Herr Jesus in dich hineingelegt hat, das kann sich auswirken in alle Ewigkeit. Und deswegen frage ich dich, wirst du irgendwas daraus machen? Das gemeinsame Heil, das ist was Wunderbares. Und der Judas wollte darüber schreiben. Und jetzt fällt ihm noch ein anderes Thema ein. Vielleicht habt ihr schon mal einen Prediger gehört, ja, und er hat sich vorgenommen, über 1. Korinther 13 zu predigen. Und dann auf einmal fällt ihm ein, sein neues Handy und sein Fernseher und seine Oma. Und dann macht er dann noch ein Witzchen und dann da. Und er lenkt total von seinem Thema ab. Alles, was ihm irgendwie in den Sinn kommt, das sprudelt raus. Judas, Bleib doch beim Thema, weil du hast mich sowieso nicht so gut vorbereitet. Du hast allen Fleiß aufgewendet, um unser über gemeinsames Heil zu schreiben. Und das ist ja, was wir wissen wollen. Wir wollen mehr wissen darüber, über das, was der Herr uns geschenkt hat. Aber wie das sagt, ich habe hier ein wichtigeres Thema. Der Herr hat mir ein wichtigeres Thema für euch aufs Herz gelegt. Und ich werde den Herrn gehalten. Der Judas fängt den Brief an und sagt, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus. War keiner von den Aposteln. Sonst hätte seine apostolische Autorität gleich mal rausgekehrt in dem Brief, oder in Vers 17 vielleicht geschrieben, gedenket der Worte an uns Apostel, ja, aber er war keiner von den Aposteln. Aber er bezeichnet sich als Knecht Jesu Christi. Und damit gibt er gleich den ganzen Ton an für diesen Brief. Dein Knecht zu sein ist größere Ehre als König über Land und Heere. Sind wir geliebt. Das ist ein großes Privileg, dass wir dem Jesus dienen dürfen. Und das macht er ihm das auch. Und an wen schreibt er eigentlich? Naja, an uns natürlich. Aber es ist interessant, wie der Judas uns hier beschreibt, wie er uns bezeichnet. Er sagt, wir in Gott, dem Vater, geliebten und in Jesu Christi bewahrten, berufenen. In diesem Brief schreibt Judas von großen Gefahren, die sich überhaupt niemand ausdenken kann. Also ich sage es mal so, der Johannes, der Apostel Johannes, schreibt in seinem Brief, 1. Johannes 2, Vers 19, einige Antichristen sind schon hier. Die treiben schon jetzt ihr Unwesen. Und dann sagt er, sie waren in der Gemeinde, in leitender Position und haben gelehrt und prophezeit und Hirtendienst gemacht und Seelsorge. Und die Geschwister haben ihnen vertraut. Aber sie sind von uns ausgegangen, auf das offenbar wird, dass sie nicht von uns gewesen sind. Also diese Leute waren in der Gemeinde, aber sie sind aus der Gemeinde weggegangen. Es ist natürlich traurig. Und es ist was ganz Schlimmes. Also stell dir mal vor, jemand, den der Herr verwendet hat, um zu dir zu reden, vielleicht durch die Bücher oder durch den Predigt, der dich ermahnt hat in der Seelsorge und dich auf den richtigen Weg geführt hat, der verlässt einfach den Herrn. Und durch seine Worte und durch sein Verhalten musst du schließen, der war überhaupt nie gläubig. Der kämpft jetzt gegen das Evangelium, der ist jetzt gegen den Herrn Jesus. Sie sind von uns ausgegangen und dadurch, sagt Johannes, dadurch wird deutlich, dass sie nie von uns waren. Die waren nie bekehrt. Solche Leute gab es damals schon und die gibt es heute. Aber das gibt natürlich, das ist eine große Gefahr und es gibt jedem innerlich einen Knacks. Und das muss man überwinden. Aber das, was der Judas hier schreibt, ist noch viel gefährlicher. Ist euch das überhaupt aufgefallen, was er hier sagt in Vers 4? Also bei Johannes sagt er, diese Leute, die sind von uns ausgegangen. Und dadurch ist klar geworden, dass sie nie wirklich wiedergeboren waren. Das ist kaum zu glauben. Aber Judas sagt in Vers 4, diese Leute haben sich eingeschrieben. Das heißt, diese Leute sind unter den Christen akzeptiert. Die sind in die Gemeinden, die sind tonangebend in den christlichen Radiosendungen, auf dem christlichen Buchmarkt. Das sind bekannte christliche Redner. Sie haben sich eingeschrieben. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen, weder zur Zeit von Judas noch in unserer Zeit. Aber es ist doch passiert. Und es ist ja ganz klar, dass diese Gefahr noch viel, viel größer ist, als das, wovon Johannes schreibt oder wovon du überhaupt jemals träumen kannst. Eigentlich hätte das nicht passieren sollen, weil davor wurde schon längst gewarnt. Und es wurde auch gesagt, dass diese Leute gerichtet werden. Nun, in so einer Gefahr, in so einer dunklen Zeit, in der wir leben, die schon angefangen hat zur Zeit von Judas, zur Zeit von den Aposteln, in so einer Zeit ist es möglich, dass
Barmherzigkeit, Frieden und Liebe nicht ausgelöscht wird.
Also ich sag's mal so, das was Judas hier beschreibt, das ist ungefähr das Schlimmste, was in der Christenheit passieren kann. Ich meine, stell dir mal vor, du bist in einer Firma und unter deiner Abteilung, ja, die Arbeiter in einem Projekt, in deiner Abteilung ist jemand, der versucht, dieses Projekt zu zerstören und versucht alle Mittel. Ja, der wird technische Probleme einbauen, der wird die Geheimnisse weitergeben an andere Firmen, an die Konkurrenz, der wird Zwietracht streuen im Team, ja, alles, was ihm zur Verfügung steht, wird er machen. Und der ist im Team und ist in der Welt eingeschrieben. Manche von euch, die waren mal Soldat, ja, andere haben zumindest schon mal einen Kriegsfilm gesehen. Stellt ihr vor, in einem Team, wo die Leute ganz eng zusammenarbeiten, da ist einer dabei, der arbeitet subversiv, der hat sich da eingeschrieben und die anderen wissen das nicht. Das ist eine ganz große Gefahr. Und in so einer schwierigen Situation, sagt der Judas, ist es möglich, dass man Barmherzigkeit und Liebe und Frieden erlebt. Also in der größten Finsternis erscheint das Licht am hellsten. Jetzt habe ich natürlich untertrieben, gell? Das mache ich manchmal gerne. Okay, jetzt benutze ich die Worte von Judas selbst aus Vers 2. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden sei euch vermehrt. Ha! Habt ihr das gehört? Habt ihr es verstanden? Sei euch vermehrt. Also, je schwieriger die Situation ist, desto mehr können wir Gnade, Frieden und Barmherzigkeit erleben. Also, Geschwister, überhaupt kein Grund zur Aufregung oder zur Angst. Angst ist nicht, wie wir darauf reagieren sollen und auch nicht Zorn gegen diese Situation. Wenn wir richtig reagieren und mit dem Herrn leben, dann können wir in den schwierigsten Situationen, die überhaupt in über die Christenheit hereinbrechen können und über unsere Gemeinde und in unserem Leben, dann können wir den Herrn erleben. Und mehr davon erleben, wie barmherzig er ist und wie er seinen Frieden gibt und seine Liebe noch überströmender erleben. Das sei euch vermehrt. Es ist eigentlich ein Gebet. Und dieses Gebet kann in deinem Leben erhört werden. Also ich weiß nicht, durch welche Schwierigkeiten du schon gegangen bist oder noch gehen wirst, aber ich weiß, dass es möglich ist, dass du in diesen Schwierigkeiten die Liebe vom Herrn grenzenlos erlebst, dass das da drin noch wächst, dass du die Barmherzigkeit und den Frieden des Herrn da drin noch mehr erlebst. So, manche von euch, die haben schon alle möglichen Probleme mal durchgemacht im Leben. Vielleicht seid ihr mal auf einer Wartung gewesen. Und dann war das Wetter ganz schlecht. Und es hat geregnet. Und die Füße waren nass. Und dann waren Blasen. Und es hat überall gedrückt. Und es war gefährlich. Und dann ist es dunkel geworden. Und die vier Freunde, mit denen du unterwegs warst, die haben dir geholfen. Ihr habt es zusammengehalten und diese schwierigen Erlebnisse, die haben euch noch mehr zusammengeschweißt. So stark, dass man nach Jahren noch drauf zurückblickt und sagt, ja genau, das war eine gute Zeit. Und übrigens, mit dem Seppi, da war ich auf einer Darkflug und ich weiß, ich kann mich auf den verlassen. Weißt du, was ich meine? Schwierige Situationen, die sind manchmal ganz unangenehm. Aber die müssen nicht den Zusammenhalt, die Gemeinschaft, Liebe und so weiter zerstören. Und das, was hier passiert, auf dieser Bergtour, das passiert ist, zwischen dir und deinen Freunden und den Bergkameraden, genau dasselbe kann passieren, wenn du mit dem Herrn unterwegs bist. Nicht auf einer Bergtour, sondern im Alltag. Und dann kannst du das erleben, wie der Herr ist. Und es kann ganz gut geschehen, dass Gnade, Barmherzigkeit und Frieden und Liebe in deinem Leben wachsen und du den Herrn besser kennenlernst und du vom Herrn noch mehr geprägt wirst. Aber es geht nicht automatisch. Und deswegen schreibt der Judas ja gerade darüber. Er wollte sein Bestes geben. Er sagt, ich wende allen Fleiß auf. Jetzt möchte ich dich mal fragen, gibt es was in deinem Leben, wofür du dich mit Haut und Haaren einsetzt? Wahrscheinlich nicht, weil du bist Christ. Also, ich sag's mal so. Deine Kinder sind im Fußballverein und der Fußballtrainer sagt, wenn du nicht dreimal die Woche ins Training kommst, dann geht nichts mehr, dann bist du am Samstag nicht im Spiel. Dann kannst du zugucken. Ja, von der Bank, aber nicht von der Ersatzbank, sondern von der Zuschauerbank. Ist das klar? Und du bist zu dick, du musst 3 Kilo verlieren, sonst kannst du nicht rennen. Du musst ein bisschen einen Antrieb haben. Rauchen, das kannst du vergessen. Der Trainer verlangt viel von den Kindern. Und dann sagst du, was macht er mit meinen Kindern? Ja, die Kinder, die haben schon Albträume, dass sie da spielen können. Der verlangt viel. Der Professor verlangt viel in der Forschung von seinen Studenten. Die denken ja nur noch da dran. An ihre Kulturen. Sogar am Samstag und Sonntag fahren sie ins Institut, um diese Bakterien zu füttern und so.
Ja. Wir füttern.
Ja, stell dir mal vor, du würdest irgendjemand sagen, du musst am Samstag nach die Bibel studieren oder sagen, du spielst ja wohl. Also, in der Welt wird viel verlangt von den Leuten, im Beruf, in der Freizeit, in der Bildung. Aber natürlich die Christen. Also wenn ich jetzt Araber wäre, würde ich sagen, schuldig. Ja, also nur nichts überstürzt. Das beste, behütetste Geheimnis unter den Christen ist, die Menschen sehnen sich nach was, wofür sie sich mit Haut und Haar einsetzen können. Fall von Hingabe. Fall von Hingabe. Es ist Langeweile. Komm. Ja, kommt. Ja. Ich bin heute begrüßt worden. Wir freuen uns, dass du da bist. Okay? Ich war da, hätte ich ja schon wieder gehen können. Also, weißt du, die Aufgabe habe ich schon erfüllt. Ja, und ich freue mich außerdem, dass ihr da seid. Das ist eine Lüge, aber ich sage mal, wenn ich das so sage, wenn ich das so sage, ich freue mich, dass ihr da seid, dann denkt sie, ah, okay, ich bin da, ich habe meine Aufgabe schon. Ich freue mich nicht, dass du da bist, sondern ich möchte, dass du Gottes Wort lebst. Ich möchte, dass dein Leben verändert wird. Ich möchte, dass du den Kampf kämpfst. Der Judas hat sich voll eingesetzt und sich so bemüht, um über unser gemeinsames Heil zu schreiben. Und ich hoffe, dass du auch was hast, wo du dich mit Haut und Haaren, mit deiner ganzen Kraft einsetzt. Das hoffe ich. Und er sagt, ich habe was Wichtigeres, als über unser gemeinsames Heil zu schreiben. Und es ist, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und das möchte ich. Ich möchte nicht einfach, dass du da bist, sondern möchte, dass du dich entschließt, ich werde kämpfen. An der Seite von meinem Jesus. Ich werde in meinem Leben Sünde bekämpfen. Ich werde nicht zulassen, dass solche Gedanken sich in meinem Kopf breit machen. Solche Gefühle will ich in meinem Herzen nicht haben. Und ich werde nicht ruhen, bis ich meine sündigen Gewohnheiten ausgerottet habe. Auf dieses Ziel gehe ich zu. Und heute fange ich damit an, dagegen zu kämpfen. Oder heute mache ich weiter. Wahrscheinlich hast du schon damit angefangen. Sehr gut. Mach weiter. Gib nicht auf in diesem Kampf. Denn es geht in diesem Kampf um viel. Das ist ja der Grund, warum der Judas darüber schreibt. Du hast viel zu verlieren. Ist dir das überhaupt klar? Ich meine, ich könnte natürlich jetzt ein bisschen auf die Tube drücken und behaupten, wenn du das nicht machst, was ich jetzt hier sage, ja, dann wirst du gleich mal das ewige Leben verlieren. Okay, also vielleicht will ich euch das ein bisschen anspornen, ich weiß nicht genau, aber das ist natürlich nicht, das kann ich nicht sagen, weil das ist nicht meine Meinung. Also so verstehe ich nicht die Heilige Schrift. Bei uns kommen alle möglichen Leute in die Gemeinde, die einfach nach Salzburg umziehen, ja, dann studieren die da oder arbeiten da was und die kommen aus anderen Gemeinden und die sagen dann, ja, also wir denken, man kann das ewige Leben verlieren. Also wenn du das und das machst, sagen wir, wenn du eine rauchst, ja, dann ist es schon vorbei.
Du lachst, weil du brauchst, aber. Das ist gar nicht so einfach, verstehst du, wenn du mit 12 anfangen kannst, damit aufzuhören, ist gar nicht so einfach. Also, durch Sünde ist die Theorie, kann man das ewige Leben verlieren. Ich habe mit einer Schwester vor kurzem darüber gesprochen und sie hat gemeint, ja, okay, sie sieht es anders, sie denkt, man kann schon das Heil verlieren und so. Und ja, ich denke es nicht, aber kein Problem. Ja, du kannst gerne bei uns in der Gemeinde sein, behalte es einfach mal für dich, deine Ansicht. Ja. Und es ist ja ganz nett, wenn die dabei sind. Also, wir haben sie gebeten, dass sie nicht darüber redet und die anderen Leute davon irgendwie versucht zu überzeugen. Und inzwischen sieht sie, dass wir auch versuchen, ein heiliges Leben zu führen. Also, ich sag's mal so, die Gnade, die diese Schwester hat und diese Lehre von der Gnade, die sie mitbringt aus ihrer Heimatgemeinde, die sieht ungefähr so aus, wenn du dem Jesus folgst, dann bist du gerettet und bleibst gerettet. Aber wenn du sündigst, also bestimmte Sünden, das ist so, was ich halt im Grunde vorstelle, dann gehst du verloren. Und dann, wenn du wieder Buße tust, dann wirst du wieder gerettet und wenn du wieder, dann gehst du wieder verloren. Wenn du wieder sündigst. Okay, gut. Das habe ich mir also alles angehört. Also dieses Evangelium, das da verkündet wird in ihrer Heimatgemeinde, das kann man natürlich nicht in Ausschweifung verdrehen. Weißt du, was ich meine? Also, ich meine, wenn du ein bisschen Ausschweifung liebst oder auch nur denkst, dann bist du schon weg. Aber das Evangelium, das wir im Neuen Testament finden, das Evangelium, das der Jesus verkündet hat und der Apostel Paulus und alle Schreiber vom Neuen Testament bezeugen, ist ein Evangelium, das ist so voller Gnade, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und dieses echte Evangelium, das kann tatsächlich in Ausschweifung verdreht werden. Weil das ist ja was, was unsere ungläubigen katholischen Freunde nie verstehen. Ja, wenn ich sage, ja, ich weiß, dass ich gerettet bin, dann sagen wir, wenn das stimmen würde, könnt ihr ja wirklich die Sau rauslassen jetzt. Ihr könnt ihr so viel sündigen wie ich will, wenn ich wüsste, dass ich gerettet bin. Die verstehen halt nicht, dass da eine neue Geburt vor sich geht, dass man das dann gar nicht mehr will. Und diese Leute verdrehen die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung. Die Gnade unseres Gottes, die ist extra dazu gegeben, dass wir nicht ausschweifend leben. Also ich denke jetzt mal gerade an Römer 6, Vers 13. Weil in Römer 6 geht es über Sünde und es wird die Frage gehabt, wie soll jetzt ein Christ eigentlich leben, nachdem er gerettet ist? Soll sein Leben vielleicht von Sünde beherrscht werden? Die Antwort wisst ihr eh schon, also natürlich nein. Und in Römer 6, Vers 13 sagt ihr, denn, so, jetzt habe ich euch zu tief in die Augen geschaut, ich muss vergessen, was ich schreibe. Schauen wir einfach nach. Also die Antwort auf die meisten Fragen steht eigentlich in der Bibel. Da heißt es, in Vers 14, die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Die Sünde wird hier als Macht gesehen, die sich in deinem Leben ausbreiten will und dich unter ihre Herrschaft bringen will und möchte, dass du als Sklave der Sünde lebst. Aber der Apostel Paulus sagt, ihr seid unter der Gnade. Also die Gnade soll gerade dazu führen, dass wir nicht sündigen. Oder ich denke auch an Titus 2, Vers 11 bis 13, ja, wo der Titusbrief zusammengefasst wird. Und da sagt der Apostel Paulus, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, also die Leute, die noch verloren sind, alle Menschen, heilbringend für alle Menschen, durch Gnade werden sie gerettet. Das ist für alle Menschen. Und die Gnade unterweist uns, die gläubig sind, die schon gerettet sind. Die Gnade Gottes unterweist uns, wie wir gottselig leben sollen. Und eben nicht in einem ausschweifenden Leben. Schau mal, das ist wichtig, damit du lernst, der Sünde zu widerstehen und mit dem Herrn zu leben. Das muss ich natürlich illustrieren. Also, ich bin ja vor 20 Jahren weggezogen von München. Der Herr hat uns gerufen, dort mitzuarbeiten in Salzburg. Und dort lernen die Kinder krabbeln und dann Skifahren und dann laufen. Ja. Also, Bevor die Kinder laufen können, nehmen die Eltern die zwischen die Beine und dann, dann fahren die auf die Skipiste runter und so weiter. Und wenn die Kinder so ungefähr so hoch sind wie dieses Pult, dann kriegen sie einen Helm ausgesetzt und die fahren mit Schuss die schwarze Piste runter, da schaust du bloß so. Ja, und die haben keine Angst, also die sind nicht betrunken oder sowas, und, das ist, und da passiert auch nichts. Die können das dann schon. Wenn ein Kind das Skifahren lernt, dann kann es natürlich sein, dass es ein paar Mal hinfällt. War bei dir auch so. Ich weiß nicht, ob du es als Kind gelernt hast oder als Erwachsener, aber im Skikurs für Erwachsene, da ist als erstes Mal hinfallen und aufstehen. Ja, also, wie steht man eigentlich auf und wie fällt man hin, ohne dass man sich verletzt und so weiter? Das wird einem da gezeigt von dem Skilehrer. Warum? Weil die ersten paar Tage, da brauchst du natürlich einen wasserdichten Skianzug, weil du bringst die meiste Zeit im Schnee zu. Also liegen. Ja, und dann stehst du wieder auf und fällst du hin. Und so weiter. Also ihr wisst es, wie das geht. Habt ihr schon beobachtet, vielleicht auch selbst erlebt. Okay, also wenn du Skifahren lernen willst, dann wirst du mal hinfallen. Und was machst du dann, wenn du hingefallen bist? Was macht man dann?
Was geht?
Ah, ja. Dann steht man wieder auf. Jetzt stellt euch mal vor, der Jesus sagt, folge mir nach. Aber wenn du fällst, also ich meine, Sünde, das ist ja wirklich was Schlimmes. Ja, Sünde ist was Schlimmes. Es ist so schlimm, dass der Jesus dafür sterben musste. Eine Sünde kann dazu führen, dass jemand sein ganzes Leben, seine ganze Ewigkeit fern von Gott verbringt in der Hölle. Sündige Gedanken, ja, wenn du deine Frau anziehst, ihre zu begehen und so weiter, dann ist es Sünde. Und es ist besser, du hackst deine Hand ab und du reißt dein Auge aus. Es ist besser, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Also das kann schon dazu führen, dass man seine Ewigkeit in Gottes Ferne verbringt. Es ist wirklich schlimm. Und jetzt möchte der Jesus dir das beibringen, dass du nicht sündigst, sondern ihm nachfolgst. Also nicht nur, dass du das eine nicht tust, sondern dass du was anderes tust. Und er sagt, okay, pass mal auf. Also nicht zu nicht, du weißt jetzt, wie schlimm das ist, jetzt hast du dich bekehrt, du weißt jetzt, ich bin am Kreuz für dich gestorben. Und wenn du jetzt einmal hinfällst, wenn du jetzt noch einmal sündigst, dann ist vorbei. Hey, du kriegst jetzt eine Chance und jetzt versuch's einmal. Na gut, die Hälfte von uns, vielleicht ihr hier drüben, ihr würdet das einmal probieren und würdet vermutlich ziemlich bald einmal fallen und dann ist Schluss. Und die anderen würden sagen, na, das probiere ich erst gar nicht. Ja, ich stelle mich gar nicht auf diese Art von Ski mit den Drohungen des. Ja, gut, aber wer weiß, das Gute zu tun und es nicht tut, dem ist es Sünde. Also, verstehst du, vergehst du auch. Also, du hast praktisch keine Chance. Unter dieser Art von dir. Jetzt geht es aber so: der Jesus sagt, okay, folge mir nach. Und wenn du hinfällst, wenn du in Sünde fällst, dann stehst du wieder auf. Und wenn du wieder fällst, dann stehst du wieder auf. Und mit der Zeit. Im Laufe der Jahre bringe ich dir bei, wie du mir nachfolgen kannst. Und ich habe schon dafür bezahlt, sagt er dann. Das ist Gnade. Die Gnade Gottes unterweist uns. Ich meine, könnte ein Kind Skifahren lernen, wenn du sagst, pass mal auf, jetzt stellst du dich auf die Bremse drauf. Und wenn du hinfällst, dann hacke ich dir die Beine ab. Es wird nie Skifahren lernen. Und dann kannst du nie lernen, den Kampf zu kämpfen oder dem Jesus nachzufolgen oder irgendwas für den Herrn zu tun. Der Herr hat es eingebaut und er weiß es, dass wir fallen. Aber die Gnade Gottes unterweist uns und er bringt uns das Schritt für Schritt bei. Er hat schon für uns bezahlt. Aber das bedeutet nicht, dass wir so viel sündigen wie nur möglich und die Gnade Gottes in Ausschweifung vergeben, verdrehen, sondern es bedeutet, ich möchte lernen, die Sünde zu lieben. Ich möchte lernen, an sich zu handeln wie die Sünde. Und ich möchte lernen, zu lieben, wie der Jesus gelehrt hat. Das singen wir manchmal in dem Lied. Herr, lehre mich zu lieben, wie du liebst. Oder kehre tief in mich, Herr, deine Lammesart. Und so weiter. Das sind ja wunderbare Gebete, die wir das machen. Und wenn du das so meinst, dann kann es sogar sein, dass der Herr das erhört. Er hat schon angefangen, es zu fühlen. Du bist dir erhört. Du bist dir schon verändert. Also, wir sind in einem Kampf. Und der Jesus sagt, in diesem Kampf geht es um sehr viel. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, wir stehen auf der Grundlage der Gnade. Und obwohl es so gefährlich ist, wird der Herr euch bewahren. Schaut, das hat er oben gesagt. in Gott dem Vater geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Es muss euch klar sein, wir werden am Ende mit dem Herrn siegreich dastehen. Und der Herr wird uns bewahren, er will uns da durchbringen. Aber es ist wichtig, dass wir mitkämpfen. Der Judas sagt, ich möchte, dass ihr für den einmal den heiligen überlieferten Glauben kämpft. Der einmal dem heiligen überlieferten Glauben bedeutet natürlich, dass man nicht dauernd was dazugefügt wird zur heiligen Schrift, denn es geht um die Glaubenslehre, nicht der Glaube, durch den wir gerettet werden, sondern um das, was wir glauben, ja, der christliche Glaube. Und der Grund wird auch gesagt, ja, diese Leute, die ausschweifend leben, die in Sünde leben und die sich dem Herrn nicht unterordnen, die unseren Herrn und Gebieter, den Herrn Jesus Christus, verleugnen, die sind ungehorsam dem Herrn gegenüber. Und in diesem Kampf geht es wirklich um was. Ich meine, manchmal spielst du vielleicht mit deiner Tochter Tischtennis und ab und zu lässt du sie gewinnen, oder weil sonst ist sie entmutigt und so. Ja, da geht es ja um nichts, es geht darum, dass sie sich freut und es genießt. Okay. In diesem Kampf kannst du nicht den Gegner gewinnen lassen, weil es geht um was. Ich habe dir schon gesagt, dass du meiner Meinung nach deinen Heil nicht verlieren kannst, aber du hast viel zu verlieren. Das, wie du hier lebst, es wird sich auf dein Leben auswirken. Du kannst zum Beispiel nicht dein Heil verlieren, aber du kannst die Freude an deinem Heil verlieren. Also ist eine Schwester in der Gemeinde, und die hat durch Depressionen, also durch eine Krankheit, die Freude an ihrem Heil verloren. Also spielen halt die Hormone verrückt und dann irgendwie die Gefühle, man dreht sich irgendwie um sich selbst. Dann hat sie gedacht, sie ist der Antichrist. Und dann hat der Christoph Hochmann zu ihr gesagt, bist du wirklich so wichtig? Da sagt sie, na, ich bin total unwichtig, ich bin total unfähig und so. Und ich bin der Antichrist, ich kann nicht mehr gerettet werden. Und dann hat der Christoph gesagt, schau mal. Wenn du so unfähig bist und unwürdig, würde der Satan dann wirklich dich auswählen, dass du der Antichrist bist? Dann hat sie gesagt, klar. Aber das war eine furchtbare Zeit, die sie durchgemacht hat. Mit Medikamenten und so und Beratung, wie der Christoph das gemacht hat. Ihr geht es jetzt ganz gut. Aber dadurch habe ich eine Vorstellung, wie schlimm es ist, wenn man Freude am Heil verliert. Und das wünsche ich keinem von euch. Ich denke, also, du kannst nicht dein Heil verlieren, aber du kannst Freude an deinem Heil verlieren. Du kannst dein Heilsgefühl verlieren. Verstehst du? Also, das geht um was. Und ich sage dir eins, es ist furchtbar. Es hat furchtbare Auswirkungen. Und was du auch verlieren kannst, ist die Wirksamkeit in deinem Dienst. Du hast schon gemerkt, der Herr verwendet mich irgendwie. Du kannst andere ermutigen. Du kannst anderen dienen und die merken das, der macht das wirklich, weil er mich gern hat und so. Ja, der besucht mich, weil dem was an mir liegt und so, nicht weil er irgendwas dafür kriegt. Ja, und du merkst es, der Herr verwendet dich. Ja, du sagst Gottes Wort weiter, der Herr benutzt dich. Und super, du unterweist deine Kinder und du merkst, die verstehen das, der Herr wirkt in ihren Herzen. Du bist wirksam in der Hand des Herrn, aber du kannst die Wirksamkeit in deinem Dienst verlieren. Der Apostel Paulus sagt, ich bin total selbstdiszipliniert. Ich zerschlage meinen Leib und ich laufe auf ein Ziel zu, dass ich selbst nicht verwerflich werde, dass ich selbst nicht disqualifiziert werde in diesem Lauf. Ich möchte Menschen für den Herrn gewinnen. 1. Korinther 9, Vers 24, 27. Ich möchte die Leute gewinnen und ich möchte nicht unwirksam werden. Du kannst deine Wirksamkeit nehmen. Du kannst deine Kraft im Gebet verlieren. Ist schon mal ein Gebet von dir erhört worden? Ja. Du denkst jetzt viel, das ist keine Ahnung. Aber stell dir mal vor, dass der Herr deine Gebete nicht mehr erhört. Weil sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes selbst, sein Gebet ist ein Gräuel. Und die dem Herrn ungehorsam sind, erhört der Herr nicht mehr. Das hat ja sogar der Blindgeborene Johannes 9 gewusst, oder? Und wir wissen aber, dass Gott Sünder nicht hört, sagte den Pharisäern. Verstehst du, hast viel zu verlieren. Aber nicht nur Sachen, die sich hier auswirken, sondern es sind Sachen, die sich auswirken in der ganzen Ewigkeit. Also, ein Schatz im Himmel, kannst du gewinnen oder verlieren. Nun, ich sage, oh, das sind diese Leute, das Heil. Ich sage dir eins: Der Jesus hat das Kreuz erduldet wegen der vor ihm liegenden Freude. Für den Herrn Jesus war der Lohn wichtig. Und für den Herrn Jesus ist der Lohn so wichtig, dass er das benutzt, um uns zu motivieren. Leute wie Abraham und Mose und so weiter, die werden uns als Vorbilder gezeigt. Und die haben einiges geschafft, weil sie schauten auf die Belohnung. Und dann kommst du daher, beeinflusst von den Gedanken unserer Gesellschaft, und durch den Lohn ist es sowieso nichts. Und soll es aus Liebe tun. Es ist schon gut, wenn du was aus Liebe tust für ihn. Ja. Aber die Belohnung, das ist was sehr, sehr Kostbares. In den Gedanken des Herrn. Und solche weltlichen Gedanken, die müssen wir einfach raus tun aus unserem Kopf. Die müssen wir raus tun. Also, es ist wichtig, dass wir für den einmal den heiligen, überlieferten Glauben kämpfen. Und wie dieser Kampf aussehen soll, und wie wir den Kampf führen und wie wir ihn nicht führen, das besprechen wir